Unser Thema heute Morgen heißt, warum ich heute noch glaube. Und gleich mal zu Anfang die Antwort dazu, weil es sich lohnt. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Als 12-Jähriger, so im Gemeindeunterricht, habe ich erkannt, dass all das Gedruckte in der Bibel mit mir persönlich zu tun hat, dass es mich persönlich anspricht und meinem Leben Orientierung gibt. Und dann habe ich mich ganz klassisch bei einer Evangelisation mit Anton Schulte bekehrt und bin nach vorne gegangen. Oh, jetzt wisst ihr, wie alt ich bin. Die Älteren kennen Anton Schulte noch. Ja. Das ist 46 Jahre her, da war ich 12. Und ich habe es seitdem nicht bereut, diese Entscheidung für Jesus, für ein Leben, das er leitet, getroffen zu haben. Auf der anderen Seite habe ich auch erlebt, dass etliche von denen, die ich einmal getauft habe, heute nicht mehr im Glauben unterwegs sind. Auch die Statistik unseres Bundes weist das aus, dass viele schon 5 Jahre nach ihrer Taufe nicht mehr dabei sind. Und ich habe mich gefragt, warum verlassen Mitglieder unserer Gemeinden und warum verlassen sie den Glauben? Das motiviert ja nicht, wenn man so etwas wahrnimmt. Das motiviert nicht die Mitarbeiter und auch nicht die, die sich nur noch so durchschleppen, wenn sie sehen, andere brechen ganz ab. Vielmehr macht es uns traurig, dass die Situation so ist, wie sie ist. Auf der anderen Seite, warum bleiben Menschen im Glauben dabei? Manchmal sind sie über Jahrzehnte im Glauben unterwegs und engagiert als Mitarbeiter. Sie leben ihren Glauben in den verschiedensten Lebenssituationen. Sie sind beheimatet in einer Gemeinde, aktiv in den Aufträgen Gottes. Sie überwinden jeden Glaubenszweifel und jedes Tal im Gemeindealltag halten sie aus. Das ist also so die Richtung der Predigt. Und ich habe sie gegliedert in 5 Gedanken. Der erste Gedanke dazu ist, es gibt viele Gründe, auszusteigen. Oder ich habe es hier formuliert, es gibt bestimmte Gründe, auszusteigen. Glaube entsteht durch das Wort Gottes. Aber nicht immer und überall trifft dieses Wort Gottes auf fruchtbaren Boden. Unser Glaube ist immer angefochten. Und das Wort Gottes will unseren Glauben stärken. Das ist so wie Nahrung für den Leib. Geistliche Nahrung. Und je mehr wir uns stärken beim Essen, desto kräftiger werden wir, desto mehr können wir auch verbrennen an Energie. Und das ist auch im geistlichen Leben. Je mehr du dich mit dem Wort Gottes stärkst, desto mehr wird dein Glaube gestärkt. Im Blick auf unseren biologischen Leib gibt es auch eine Überernährung. Ich weiß nicht, ob es das im geistlichen Leben auch gibt. Vielleicht in der Weise, dass ja zu dem Empfangen von Gottes Wort, dem Lesen, dem Hören, des Aufnehmen und Verinnerlichen auch die Tat kommen muss. Dass wir das, was wir gehört haben aus dem Wort Gottes, dann auch umsetzen. Wenn du nichts umsetzt, dann bist du auch irgendwann geistlich vielleicht überernährt. Also wir müssen es auch einsetzen. Nun ist dieser Glaube angefochten durch den Satan. Gott hat einen Gegenspieler und der will uns vom Wort Gottes und von dem Glauben wegziehen. Und bei jedem, bei dem es gelingt, feiert der Satan ein Fest. Jesus sagt es einmal so in dem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Wir lesen es in Markus 4 in den Versen 1 bis 9. Dass das Wort Gottes ausgestreut wird wie eine Saat, die der Bauer ausstreut. Und diese Saat kann nun auf unterschiedlichem Boden fallen. Ein Teil fällt auf einen Weg, da ist es hart und die Saat kann keine Wurzeln schlagen und wird zertreten. Und die Vögel kommen und fressen sie auf. Und die Übertragung ist, dass der Teufel dir das aus dem Herzen nimmt, was das Wort Gottes hineingesprochen hat. Da kommen Zweifel. Da wird das Wort Gottes relativiert. ja, kann man das wirklich so nehmen, wie es da steht? Ist das wirklich so gemeint? Und dann wird das Stück für Stück geklaut aus deinem Herzen. Ein Teil der Saat, sagt Jesus, fällt auf den Felsen. Und da verdorrt es ohne Wurzel. Das ist so, als wenn jemand begeistert im Glauben startet, aber dann fällt er wieder ab, weil Anfechtungen kommen. Weil er merkt, Nachfolge kostet auch etwas. Kostet Einsatz, kostet Kraft. Kostet vielleicht auch liebgewonnene Gewohnheiten aufzugeben oder sein zu lassen. Ein Teil der Saat, sagt Jesus, fällt unter Dornen. Und die Dornen wachsen auf und ersticken die Saat. Und in der Auslegung sagt Jesus, das ist so, als wenn das Wort Gottes dich erreicht, aber dann kommen die Sorgen. Die Sorgen, wird Gott für mich ausreichend da sein? Wird er sich genügend um mich kümmern? Muss ich mich vielleicht mehr um mich selbst sorgen? Muss ich mich auf Reichtum verlassen? Und dann wird der Glaube erstickt. Das Vertrauen auf den Gott, der sich um dich kümmert. Gründe im Glauben wieder aufzuhören. Aber es gibt auch einen Grund im Glauben zu bleiben. Denn ein Teil der Saat fällt auf guten Boden, der umgepflügt ist, der gedüngt ist und wo die Saat Frucht trägt. Und darum wird die Saat überhaupt ausgestreut. Wegen diesem Teil, der Frucht bringt. Darum stehen Sonntag für Sonntag hier Menschen vor euch und predigen das Wort Gottes. Für den Teil, der Frucht trägt. Wohlwissend, dass nicht jedes Wort aufgeht und aufgenommen wird und umgesetzt wird. Und dass manche Herzen nicht erreicht werden oder nur zum Teil erreicht werden. Aber wegen diesem Teil, der Frucht trägt, lohnt es sich, die Saat auszustreuen. Wegen diesem Teil, der Frucht trägt, lohnt es sich, die ganzen evangelistischen Bemühungen, die ihr ja hoffentlich auch in eurer Gemeinde habt, einzusetzen und dem nachzugehen und sich weit aus dem Fenster zu lehnen als Christ und seinen Glauben zu bezeugen und zu bekennen. Weil da ein Teil ist, der Frucht trägt. Und Jesus sagt, ein Teil trägt 30-fach, 60-fach, 100-fach Frucht. Also da entfaltet sich Enormes. Und diese Frucht, das ist die Entfaltung des Lebens überhaupt. Die Entfaltung geistlichen Lebens. Die Entfaltung des Lebens unter dem Segen Gottes. Mit den ganzen Gaben, die Gott schenkt. Mit der Berufung, die auf deinem Leben liegt. Mit der Kraft, die der Heilige Geist dir gibt. Und das wird am Ende dein Leben erfüllen, wenn du rückblickend siehst, da ist Frucht entstanden durch das Wort Gottes. Und es wird schlimm sein, wenn du am Ende deines Lebens vor dem Brachland deines Lebens stehst, vor einem Acker ohne Frucht. Das ist der Ernst in diesem Gleichnis. Scham wird dich erfüllen, wenn du vor einem Brachland stehst, vor dem Angesicht des Richters. Der zweite Gedanke zu dem Thema: Es ist ein Segen, wenn mein Glaube bewahrt bleibt. In Lukas 22, 31 und 32 spricht Jesus zu dem Jünger Petrus, den er zu dem Zeitpunkt noch Simon nennt. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Jesus tritt hier in die Fürbitte für seinen Jünger Petrus. Und er weiß, Petrus wird sündigen. Petrus wird Jesus verleugnen. Aber Petrus wird sich nicht vor Scham verkriechen. Er ist ja der Fels der Gemeinde, auf den Jesus setzt, dass er Frucht bringt. Und diesen Segen durch die Fürbitte, den Jesus hier dem Petrus zuspricht, den brauchen wir alle. Wir brauchen die Fürbitte, dass wir in unserem Glauben unterwegs bleiben, dass wir nicht weggezogen werden, nicht abgelenkt werden, unser Herz nicht verhärten für das Wort Gottes. Jesus ist der, der für uns eintritt, aber wir dürfen auch als Brüder und Schwestern im Glauben füreinander eintreten. Ja, es ist unsere Aufgabe, wir brauchen das, dass wir füreinander beten. In 1. Johannes 2, Vers 1 heißt es: Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und in Kapitel 5 im 1. Johannes heißt es: Und wenn du siehst jemanden vom Glauben abfallen, sündigen, dann bete für ihn. Das ist unser Auftrag in der Gemeinschaft der Christen. Wir brauchen die Fürbitte. Ansonsten würde unser Glauben einfach ersticken. Wir würden müde werden auf der Langstrecke des Glaubens. Das heißt nicht, lustig drauf weiter sündigen. Wer Jesus kennt, meidet die Sünde. Aber es heißt eben auch nicht, wegen Sünde oder wegen Müdigkeit im Glauben sich vor Scham zurückziehen, sondern Jesus ist unser Fürbeter und Fürsprecher und nichts Menschliches ist ihm fremd und er kennt dich durch und durch, er kennt dein und mein Herz. Und darum tritt er vor Gott für uns ein, weil er unsere Schwachpunkte kennt im Glauben. Aber wir dürfen dranbleiben, weil er für uns eintritt. Gott segnet unseren Glauben mit allem geistlichen Segen in Christus, so heißt es in Epheser 1. Glaube ist immer ein Segensgeschenk. Und dieses Segensgeschenk bietet uns Jesus an. Ein dritter Gedanke: Auch im Leid ist Gott gegenwärtig. Ja, warum ich heute noch glaube? Man könnte ja wirklich Zweifel bekommen an Gott, wenn man so in die Welt schaut, wenn man sich die Tagesschau anschaut. Ja? Nach Klimakrise und Corona-Pandemie und Krieg in der Ukraine, jetzt auch noch Erdbeben in Syrien und der Türkei. Wo ist Gott? Eine oft gestellte Frage. Und dann denken manche, mir geht es schlecht oder der Welt geht es so schlecht. Da muss doch Gott ganz, ganz weit weg sein. Oder hat er uns sogar vergessen? Aber das ist nicht der Gedanke Gottes. Ich lasse euch allein, wenn es schlecht geht. Das ist das Denken des Teufels, dass er uns einreden will. Gott ist weit weg, wenn es dir schlecht geht. So hat es bei Hiob versucht. Hiob, ein frommer Mann, den Gott antastet mit eben diesen ganzen Hiobsbotschaften, die ja sprichwörtlich geworden sind für negative Ereignisse. Hiob erfährt das und der Teufel hat darauf gewettet, wenn es dem schlecht geht, dann wird er denken, Gott ist weit weg, Gott ist nicht bei ihm. Und Hiob schreit mitten aus dem Leid heraus in Hiob 19, 25 bis 27, doch ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Und nachdem auch meine Haut so zerschunden ist, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Ja, ich werde ihn für mich sehen und meine Augen werden ihn sehen, aber nicht als Fremden. Das schreit Hiob zu Gott mitten im Leid in Kapitel 19. Und du musst 23 Kapitel weiterlesen, bis das, worauf Hiob hier setzt, auch geschieht. Dass er Gott aus dem Leid heraus sieht. In Kapitel 42 sagt er dann: Ich hatte von Gott nur vom Hörensagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge ihn gesehen. Kapitel 42, 42 Kilometer geht ein Marathon. Das ist wirklich eine Marathonstrecke. Auch das Leid von Hiob. Aber am Ende steht Gott, hat er Gott gesehen. Und wie viele Menschen haben durch Krisen in ihrem Leben Gott erkannt? Durch leidvolle Wegstrecken in ihrem Leben sind sie auf Gott gestoßen. Ich glaube, die Zahl hier wär nicht mehr halb so groß von euch hier, wenn es nicht Krisen im Leben geben würde. Gott begegnet mir gerade im Leid, gerade in den Krisen. Ich habe das einmal als 15-Jähriger, so in den schwierigen Teenagerjahren, so formuliert für mich: Satan treibt mich in die Enge. Und so empfinden wir das ja manchmal. Wir sind in die Enge getrieben durch all das Leid, durch all die Anfechtungen. Aber der Satz geht weiter: Satan treibt mich in die enge Gemeinschaft mit Gott. Weil gerade in der Not finde ich bei Gott Halt. Wer im Leid enttäuscht ist über Gott, der hatte sich eben ein getäuschtes Gottesbild gebaut. Ja, Gott ist nicht der liebe Gott, der Schmusegott, der uns immer auf Wolke 7 durch diese gefallene Schöpfung trägt. Er ist der liebende Gott. Und genauso wie liebe Eltern, die machen alles für ihre Kinder. Die Kinder haben dann irgendwann mal ein Problem, selbstständig zu werden und sich in Krisen zu bewähren. Liebende Eltern, die muten ihren Kindern auch was zu. Und wir haben unseren 3 Kindern einiges zugemutet. Ja, also lange Wanderungen. Wir haben ihnen zugemutet, das aufzuessen, was auf dem Teller ist. Wir haben ihnen Aufgaben zugemutet. Aber als unser Ältester, der Tobias, sein Auslandsjahr gemacht hat, da kam ganz schnell die Rückmeldung: Danke für das, was ich durch euch gelernt habe, durch diese Herausforderung, durch diese Zumutung. Jetzt kann ich durchhalten. Und dann ging unsere Tochter Marei nach Uganda und nach ein paar Tagen schon: Es ist hier echt eine Herausforderung, echt schwer. Aber ich habe es ja bei euch gelernt, durchzuhalten und Herausforderungen zu bewältigen. Und unsere Dritte, die Alina, die wohnt noch zu Hause. Gott mutet uns manchmal etwas zu, damit wir wachsen, damit wir reifen, damit wir lernen, selbstständig auch unseren Glauben zu leben. Gott ist gerade im Leid gegenwärtig. Ein vierter Gedanke, warum ich noch glaube: Ich verlasse nicht die Gemeinde. Ein wichtiger Punkt. Gemeinde ist Leib Jesu. Und wer unsere Gemeinde verlässt und sich nicht einer anderen Gemeinde anschließt, begibt sich damit außerhalb des Leibes Jesu. Ja, natürlich gibt es den unsichtbaren, weltweiten Leib Jesu, diese unsichtbare Gemeinde. Aber in dieser Welt und in dieser Zeit konstituiert sich Gemeinde immer in der konkreten Form einer Ortsgemeinde. Und darum hat jeder Christ seinen Platz in der Ortsgemeinde. Und zwar verbindlich zugehörig. Die Gemeinde wird Leib Jesu genannt. Und so wie der Arm oder das Bein oder das Auge zu dir gehört, gehörst du auch zum Leib Jesu. Und unsere Glieder, unsere einzelnen Glieder, die wandern ja auch nicht immer von einem Körper zum anderen, je nachdem, wer gerade gut drauf ist. Ja, stellt euch das mal vor, meine Hand würde jetzt sagen: der Roland ist heute nicht gut drauf, ich gehe mal zum Hannes, dann hat er plötzlich 3 Hände, ich habe nur noch eine. Chaos pur. Jedes Glied hat seinen Platz am Leib. Und wenn es fehlt, dann fehlt etwas. Dann ist der Leib unvollständig. Es gibt manchmal auch gute Gründe, eine Gemeinde zu wechseln. Wenn Irrlehre da ist. Oder eine permanente geistliche Unterernährung. Oder wenn Gott dich aus guten Gründen an einen anderen Ort, in eine andere Gemeinde beruft. Aber jeder Christ hat als Glied des Leibes seinen Platz. Und wenn du fehlst, dann fehlt ein Glied am Leib. Es gibt einige kritische Momente im Gemeindekontakt und die möchte ich kurz besonders beleuchten. Das ist zum Beispiel eine Umzugssituation, wenn jemand an einen neuen Ort zieht. Ich habe das immer so gemacht, bevor ich an einen Ort gezogen bin, habe ich Ausschau nach einer Gemeinde gehalten. Auch als ich noch nicht Pastor war. Also jetzt sowieso, aber auch davor. Und es ist wichtig, dass du von vornherein an deinem neuen Ort auch ein geistliches Zuhause suchst. Häufig verläuft es so, dass man sagt, ach, da stellen wir mal nach hinten, erstmal Wohnung einrichten, erstmal ankommen, erstmal einarbeiten, vielleicht in den neuen Job, erstmal Kinder kriegen, erstmal sonst was. Findest immer einen Grund, das aufzuschieben. Und irgendwann hast du dann diese geistliche Unterernährung. Also such dir nach einem Umzug gleich, am besten schon vorher, eine Gemeinde. Manchmal betätigen sich Gemeinden ja auch als Immobilienmakler oder so. Kann ganz praktisch sein. Man kriegt auch viele praktische Tipps durch die Geschwister, die schon länger am Ort sind. Zweite kitzlige Situation, wenn die Eltern sterben. Vielleicht bist du als Kind bislang mit deinen Eltern einfach mitgegangen. Ist zu einer Gewohnheit geworden, die haben sich immer mitgeschleppt. Du musstest vielleicht auch mitgehen. Umgekehrt aber auch, wenn deine Eltern älter sind und du sie vielleicht gefahren hast zum Gottesdienst, das war immer dein Auftrag, sonntags morgens, die Eltern zu holen, hierher zu bringen, du bist geblieben. Jetzt sind sie nicht mehr da und jetzt musst du dich selbst motivieren und fragen, warum gehe ich denn noch dahin? Kritischer Punkt. Und der entscheidet auch und zeigt, wie es um deinen Glauben steht. War es ein eigener Glaube oder war es der Glaube der Eltern? Und ein ganz großer kritischer Punkt sind Enttäuschungen in der Gemeinde. Enttäuschungen führen zu großen Verunsicherungen. Unzulänglichkeiten sind menschlich. Aber zu große Menschlichkeiten können wirklich den Glauben anfechten. Ich habe das mal erlebt bei einem Missionseinsatz im Ruhrgebiet. Da war ich im Jugendmissionsteam und wir hatten zwei Evangelisten, die dort großflächig tätig waren. Und die bekamen sich über die Rolle des Missionsteams so in die Haare, dass die richtig mit hochrotem Kopf aufeinander losgingen. Und im Jugendmissionsteam war auch eine Glaubensanfängerin. Und die ist über diesen Streit tatsächlich vom Glauben abgefallen. Es ist wichtig, wie wir miteinander umgehen. Und dass wir damit nicht zur Gefahr für andere werden. Enttäuschung. Ich liebe die Gemeinde und ich liebe die Gemeinschaft. Aber ich glaube nicht an die Harmonie. Wenn du an die Harmonie glaubst, dann bist du ganz schnell enttäuscht. Ich glaube an Jesus Christus und der ist das Haupt der Gemeinde. Und er hält uns zusammen. Und er führt uns immer wieder zusammen, weil er unsere Mitte ist. Und das ist wichtig, dass wir nicht an Menschen glauben, nicht an Harmonie glauben, nicht an Sympathie glauben, sondern an Jesus. Sonst bist du ganz schnell enttäuscht. Und für diesen Jesus lohnt es sich, alle Kraft einzusetzen. Für diesen Jesus lohnt es sich, durchzuhalten. Für diesen Jesus lohnt es sich auch, Situationen auszuhalten, die manchmal vielleicht nur schwer auszuhalten sind. Es ist ja meine Gemeinde, und zwar nicht im Sinne von Besitz anzeigend, sondern von Zugehörigkeit. Es ist meine Gemeinde, in die mich Gott hineingestellt hat. Nicht, weil diese Gemeinde perfekt ist, sondern weil ich einen Auftrag darin habe. Und das gilt für mich in Augsburg und das gilt für jeden Einzelnen hier. Gott hat dich hier hereingeführt, nicht weil diese Gemeinde so super ist. Also ich kenne euch nicht, ihr seid auch super, aber nicht weil ihr perfekt seid, das wollte ich sagen. Weil wir sind alles nur Menschen. Aber er hat euch hineingeführt, weil ihr hier einen Auftrag habt. Ich mag diese Mitglieder, die durchhalten. Und die ihren Glauben selbst verantworten. Und du musst deinen Glauben zuallererst vor Gott verantworten, nicht vor der Gemeinde, Du musst ihn vor Gott verantworten können und vor Gott verantwortlich leben. Ich denke an eine ältere Schwester aus meiner vorherigen Gemeinde, die sagte einmal zu mir: Roland, mir gefällt so vieles nicht hier in der Gemeinde. Die neuen Lieder und dieser Stil und beim Abendmahl kein Anzug mehr. Aber es ist meine Gemeinde. Und das meinte sie nicht eben im Sinne von, dass die gehört mir, sondern ich bin Teil davon. Und es ist meine Gemeinde und die lasse ich mir nicht nehmen. Ah, das sind Goldstücke. Ja, Menschen, die so verbindlich verwurzelt sind in ihrer Gemeinde. Das ist Gold wert. Wir glauben nicht an Menschen, nicht an Harmonie, nicht an die perfekte Gemeinde, so sehr wir es uns wünschen. Wir glauben an Jesus. Und dieser Glaube ist tragfähig. Und darum bleiben wir auch in der Gemeinschaft, bei allen Herausforderungen. Jesus ist der, der das Haupt ist und der auch immer wieder korrigiert. Ein fünfter und letzter Gedanke, warum ich immer noch glaube: Der Glaube an Jesus ist einfach alternativlos. Was macht für dich den Sinn des Lebens aus? Ich habe das für mich einmal so definiert: Der Sinn des Lebens muss allgemeingültig sein. Weil wenn das nicht so wäre, dann wäre das ja nur meine subjektive Wahrnehmung und dann könnte das auch eine Täuschung sein. Der Sinn des Lebens muss von Dauer sein. Denn was morgen nicht mehr zählt, was ist das heute wert? Er muss absolut zuverlässig sein, also nicht den Kursschwankungen der Börse ausgesetzt. Und er muss allgemein zugänglich sein. Er muss jedem offen stehen. Was wäre das für ein Sinn des Lebens, den ich habe, aber der dir verborgen bleibt? Das wäre mein Sinn, aber nicht der Sinn des Lebens. Und er muss dem Leben eben gut tun. Und jetzt nehmen wir mal bei diesen Kriterien die Dinge, die häufig bei einem Leben ohne Gott für den Sinn des Lebens eingesetzt werden. Das ist zum Beispiel Geld. Geld regiert die Welt, sagt man. Aber Geld ist nicht zuverlässig. Ich habe gesagt, der Sinn des Lebens muss zuverlässig sein. Geld ist nicht zuverlässig. Gerade in unserer Zeit heute erfahren wir das wieder bei einer Inflation von 10%. Ja. Geld ist nicht von Dauer. Kannst dir vielleicht noch einen schönen Sarg kaufen, aber dann ist es zu Ende. Und Geld ist auch nicht allgemein zugänglich. Also es sei denn, man arbeitet bei Audi. Aber nehmen wir ein anderes Beispiel. Macht und Erfolg. Macht und Erfolg als Sinn des Lebens. Einfluss. Es fehlen Dauer und Zuverlässigkeit. Wer kennt die erfolgreichen Sportler von vorgestern? Wer hat 2015 die Tour de France gewonnen? Wer war vor 10 Jahren Bundeskanzler in Österreich? Wissen wir doch nicht mehr. Da wissen wir. Okay, bewirbt euch mal bei Wer wird Millionär? Macht, Erfolg verfliegt so schnell. Anderer Sinn des Lebens für manche: Schönheit. Schönheit überhaupt etwas zu gestalten, vielleicht auch Schönheit des Leibes. Wie viel wird dafür eingesetzt, dass wir schön sind, dass wir jung sind, dass wir fit sind? Schönheit mag ja allgemein gültig sein irgendwo. Es gibt so Schönheitsideale, wobei das ja auch eine Geschmackssache ist, was schön ist, was nicht. Und es ist gut, dass es eine Geschmackssache ist, sonst würden wir ja alle so auf den gleichen Typ stehen. Aber es gibt so Schönheitsideale 60, 90, 60 oder so. Okay, aber wie ist es mit der Dauer im Blick auf Schönheit? Ja, das, was mit 17 schön ist, muss mit 70 nicht mehr schön sein. Und umgekehrt. Ein anderes Beispiel für Sinn des Lebens: Sex. Gut, da muss ich jetzt nicht zu Dauer und allgemein zugänglich sagen oder so, das wisst ihr selbst. Nichts erfüllt diese Anforderungen an den Sinn des Lebens als letztlich nur Jesus. Letztlich finde ich den Sinn des Lebens nur bei Jesus. Er ist allgemein gültig. Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Oder ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist allgemeingültig. Jesus ist von Dauer als Sinn des Lebens. Er ist der Erste und der Letzte. Jesus ist absolut zuverlässig. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er steht zu seinem Wort. Seine Worte bleiben in Ewigkeit. Seine Worte sind die Wahrheit. Absolut zuverlässig. Und Jesus ist allgemein zugänglich. Kommt her zu mir alle, die ihr euch abmüht und beladen seid. Alle haben einen Platz bei Jesus. Und Jesus tut dem Leben gut. Ich werde euch Ruhe geben, sagt Jesus. In 1. Johannes 2, Vers 2 heißt es, und er selbst, Jesus, ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Das ist ein allgemein gültiger, zugänglicher Sinn des Lebens. Jesus ist der Retter aus der Schuld, aus der Sünde für die ganze Welt. Und als Jesus fragt, wollt ihr auch weggehen? Antwortet Petrus für die Jünger mit Recht. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Petrus hat erkannt, Jesus ist der Sinn des Lebens. Hast du es auch erkannt? Und wenn das heute auch deine Antwort ist, wohin soll ich gehen? Du hast Worte des Lebens. Du bist mein Sinn. Dann gibt es keinen Grund, diese Antwort jemals zu ändern, jemals zu verleugnen. Jesus ist alternativlos. Einen besseren Sinn für dein Leben, einen besseren Erlöser für dein Leben, einen besseren König für dein Leben findest du nicht. Wer oder was hat die Herrschaft über dein Leben? Größtmögliche Freiheit finde ich, wenn ich mein Leben unter die Herrschaft Jesu stelle. Freiheit von Sorgen, von Ängsten, die Freiheit, auf alles Mögliche hörig zu sein, Freiheit von Schuld. Jesus als König meines Lebens will ich nicht verleugnen und nicht verlassen. Es lohnt sich. Es lohnt sich, diesem König das ganze Leben anzuvertrauen und durchzuhalten auf der Langstrecke des Glaubens. Ein Baptistenpastor aus Amerika, S.M. Lockridge von der Calvary Baptist Church in San Diego, hat das einmal so beschrieben, wie er den Sinn und den König seines Lebens sieht. Es ist übersetzt auf Deutsch. Und er sagt, er ist der König der Juden, der König der Völker, König der Gerechtigkeit, König der Zeitalter, König des Himmels und König der Herrlichkeit. Er ist König der Könige und Herr aller Herren. Kennst du ihn? David sagte, die Himmel erklären die Herrlichkeit Gottes und der Himmel ruft die Werke seiner Hände aus. Er ist der Einzige, bei dem es kein Maß und keine Grenze gibt. Seine grenzenlose Liebe ist unerreicht. Kein noch so weitreichendes Teleskop kann die Küsten seiner uferlosen Versorgung sichtbar machen. Keine Mauer kann ihn davon abhalten, seinen Segen auszugießen. Er ist immerwährend stark. Völlig ehrlich, ewig beständig, unsterblich gnadenvoll, absolut mächtig, unparteiisch gnädig. Das ist mein König. Er ist der Sohn Gottes, der Retter der Sünder. Er ist Mittelpunkt der Geschichte. Er ist unvergleichlich, er ist kraftvoll, er ist einzigartig. Er ist der Höchste, er ist herausragend. Er ist das größte Wunder aller Zeitalter. Er ist der Einzige, der allen unseren Nöten abhelfen kann. Es ist mein König. Er gibt den Schwachen Kraft. Er ist dafür die Versuchten und Geprüften. Er hat Mitgefühl und er rettet. Er schützt und er leitet. Er heilt die Kranken und reinigt die Aussätzigen. Er vergibt Sünden und erlässt Schulden. Er befreit die Gefangenen. Er verteidigt die Schwachen. Er segnet die Kinder. Er dient den Unglücklichen. Er beachtet die Alten. Er belohnt die Hingegebenen und er tröstet die Trauernden. Kennst du ihn? Das ist Jesus. Mein König ist der König der Erkenntnis, die Quelle aller Weisheit, die Tür der Befreiung, der Pfad des Friedens, die Schiene der Gerechtigkeit, das Tor der Herrlichkeit, der Grund der Hoffnung. Das ist mein König. Sein Amt ist vielfältig, seine Verheißung gewiss, sein Licht ist ohne Gleichen, seine Güte ohne Grenzen, seine Gnade währt für immer, seine Liebe ändert sich nicht. Sein Wort ist genug, seine Gnade reicht aus, seine Herrschaft ist gerecht, sein Joch ist sanft, seine Last ist leicht. Ich wollte, ich könnte ihn dir beschreiben. Er ist unbeschreiblich, unbegreiflich, unsichtbar, unwiderstehlich. Die Himmel aller Himmel können ihn nicht fassen und ihn schon gar nicht erklären. Du kannst ihn nicht aus deinen Gedanken treiben, du kannst ihn nicht abschütteln, du kannst ihn nicht aus dieser Welt verdrängen. Und du kannst nicht ohne ihn leben. Die Pharisäer konnten ihn nicht ab- und nicht aufhalten. Pilatus konnte keine Schuld an ihm finden. Und Tod und Grab konnten ihn nicht halten. Kennst du ihn? Er war schon immer und wird immer sein. Er hat keinen Vorgänger und er hat keinen Nachfolger. Da ist keiner vor ihm und da ist keiner nach ihm. Er wird niemals weichen. Alle Knie werden sich vor ihm beugen. Sein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Für immer und ewig, das ist mein König. Sein Name ist Jesus. Seine Hand lässt uns nicht los. Sein Ohr ist immer offen. Seine Stimme weist uns den Weg. So beschreibt dieser Pastor seinen König, seinen Sinn des Lebens. Und verstehst du nun, warum ich heute noch an diesen König glaube? Warum ich diesem König heute noch mein Leben hingebe, weil es sich lohnt? Diesen Jesus kann man nicht austauschen gegen irgendetwas anderes. Wenn du heute Morgen damit anfangen möchtest, dein Leben Jesus zu geben und ihn als König für immer und ewig über dein Leben zu setzen, dann mach das jetzt fest in deinem Herzen und triff die Entscheidung. Oder wenn du wieder neu durchstarten möchtest in deinem Leben mit diesem König, vertrau dich ihm an. Ich möchte gleich ein Gebet sprechen. Und ich bitte dich, wenn du durchstarten möchtest mit diesem König und heute eine Entscheidung treffen willst, ich verlasse ihn nicht, weil er der beste Herr über meinem Leben ist, dann bete innerlich dieses Gebet mit. Schließt gerne die Augen dazu. Und wir beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst und mich annimmst, wie ich bin. Komm in mein Herz. Bleibe in meinem Leben. Sei mein Gott, sei mein König, sei mein Retter. Für immer und ewig. Ab heute folge ich dir nach oder bleibe in deiner Spur für den Rest meines Lebens. In Jesu Namen. Und alle sagen gemeinsam Amen.